Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast in der Ausgabe 194 vom 9. Januar 2026. Es ist die erste Ausgabe im neuen Jahr und hier an dieser Stelle am Mikrofon sage ich herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid und frohes neues Jahr. Ich bin übrigens Tobias Weckenbrock, bin Host und Moderator des Podcasts und mit mir werdet ihr so grob die nächste halbe Stunde verbringen. Zumindest würde ich mich darüber freuen. Zu hören bekommt ihr nicht nur einen Kurznachrichtenüberblick mit den fünf, wie ich finde, interessantesten Themen dieser Woche, sondern auch noch einen tiefen Einblick in zwei Geschichten, die mein Kollege und Co-Host Teve Schäfer mitgebracht hat. Der ist jetzt gleich hier bei uns im neu eingerichteten Podcast-Studio am zweiten Mikrofon. Vorher aber, wie gesagt, einen Überblick über die Kurznachrichten der Woche. Unterkühlt. Während Schnee und Glätte das Ruhrgebiet fest im Griff haben, blieb es im evangelischen Krankenhaus in Castrop-Rauxel eigentlich eher ruhig. Zumindest war das der Stand am Donnerstag, als wir eine Anfrage gestellt haben. Es gab keine Verletzten durch Stürze wegen Schnee oder Glätte. Es gab aber zwei obdachlose Menschen, die wegen Unterkühlung im EVK behandelt werden mussten. Laut Dr. Julia Anna Droste, mit der wir darüber gesprochen haben, kommt das aber immer wieder vor. Und im vergangenen Winter gab es in Dortmund sogar mehrere Tote aufgrund der Kälte. Die aktuelle Wetterlage bleibt übrigens gefährlich. Es wird jetzt am Freitag vielleicht richtig glatt durch überfrierenden Regen. Ansonsten am Wochenende wieder sehr, sehr kalt. Und rund um Castrop-Rauxel kam es tatsächlich zu vielen Unfällen auf den Straßen. 100 Jahre. Castrop-Rauxel feiert in diesem Jahr 2026 seinen 100. Stadtgeburtstag. Aber das noch ohne fertigen Veranstaltungskalender. Die Stadtverwaltung setzt ganz bewusst auf ein eher offenes Konzept, sagt sie. Also Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Initiativen sollen eigene Ideen einbringen, was man denn dann genau feiern kann. Zwei Termine stehen immerhin schon fest. Der offizielle Geburtstag am 1. April 2026 und der Westfälische Archivtag schon zwei Wochen vorher am 17. und 18. März. Weitere Feste wie ein großes Pfingstevent oder ein Vereinsfest im Sommer sind zwar geplant, aber noch nicht ganz genau terminiert offenbar. Zur Unterstützung gibt's rund 100 Mitmach-Geburtstagspakete mit Materialien, Kleinkünstlern oder Zuschüssen. Die Stadt will insgesamt 75.000 Euro einplanen und ausgeben im Haushalt. Das ist genau 1 Euro pro Einwohner. Wer ins erste Programmheft will, der muss seine Aktion bis zum 18. Februar anmelden. Das Motto lautet: Eine Stadt, viele Teile. Weihnachtsgeschäft. Die Händler aus der Castrop-Rauxler Altstadt haben gemischte Bilanz gezogen, als wir sie in dieser Woche angefragt haben, wie denn das Weihnachtsfest ausgefallen sei. Reiterfashion spricht von okay, aber nicht gut. Winterjacken und Strickwaren liefen. Insgesamt blieb die Konsumlaune laut Jens Reiter aber eher gedämpft. Bei der Meierschen Buchhandlung sorgte eine Baustelle an der Fassade des Gebäudes für deutlich weniger Laufkundschaft. Lichtblicke waren das Musikspiel Hitster und die Aktion Blind Date mit einem Buch. Gegenüber die Castroper Leselust war als Neueinsteigerin mit dabei, praktisch nach der Geschäftsübergabe auf die Fanscholz, und die zog ein insgesamt positives Fazit der Weihnachtsverkaufssaison. Bestseller war dort Lazar von Nelio Biedermann. Falscher Polizist. Am Mittwoch wurde eine Seniorin am Vöhdeweg in Frohlinde Opfer eines Trickbetrugs. Ein Mann in vermeintlicher Polizeiuniform nahm Goldschmuck und Bargeld an sich und verschwand damit. Zuvor hatte es ein Telefonat gegeben. Ein angeblicher Polizeibeamter warnte die Frau am Telefon und kündigte dabei den Besuch an. Der Täter wird jetzt von der Polizei als 1,75 Meter bis 1,85 Meter groß beschrieben, als schlank und mit dunklen Haaren. Er soll laut Angaben der Polizei akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die möglicherweise jemanden gesehen haben, der ausgesehen haben könnte wie ein Polizist. Sie warnt auch davor, mit solchen Leuten überhaupt erst ins Gespräch zu gehen. Echte Polizisten, schreibt die Polizei in einer Mitteilung, fotografieren keine Wertsachen und fragen auch nie nach Geld. Wichtige Tipps: Unbekannte einfach nicht in die Wohnung lassen, bei Verdacht am Telefon sofort auflegen und gegebenenfalls selbst die Polizei anrufen. Raus aus der Kirche. An Heiligabend wollte eine Familie zum Krippenspiel in der Christuskirche in Ickern und wurde aber nicht in die Kirche reingelassen. Die Begründung? Die Kirche sei voll und aus Sicherheitsgründen dürften keine weiteren Personen herein. Stattdessen bot die evangelische Kirchengemeinde Castrop-Rauxel Nord einen Livestream dieser Krippenspielfeier im Lutherhaus nebenan an. Der Familienvater reagierte aber verärgert und sprach von einem No-Go. Der Diakon Robin Auferkamp erklärte jetzt gegenüber unserer Redaktion, dass strengere Regeln zur maximalen Belegung und frei zu haltenden Notausgängen seit der Corona-Zeit eben State of the Art seien und eingehalten werden müssten. Ziel sei dabei nicht der Ausschluss, sondern die Sicherheit der Kirchenbesucher. Die Gemeinde verweist außerdem auf zusätzliche Gottesdienste an den Weihnachtstagen und auf digitale Angebote. Die Polizeitipps, die ich gerade in den Kurznachrichten brachte, die möchte ich jetzt noch ein bisschen vertiefen. Und das zusammen mit meinem Kollegen Theve Schäfer. Moin.
Hallo Tobi, frohes Neues.
Ach, wünsche ich dir auch, dass wir mal wieder hier zusammen im Podcaststudio stehen. Herrlich. Ja. Das ist lange her irgendwie, oder?
Ja, wir wechseln uns ja immer so ein bisschen ab. In letzter Zeit bist du wieder ein bisschen präsenter, aber ich will auch mal wieder ran hier.
Ja, wie wär's nächste Woche?
Erstmal als Gast, dann demnächst mal wieder als Host.
Super. Ich habe ja gerade über einen Betrugsfall in Frohlinde gesprochen. Du hast dich kürzlich auch mit einem Betrugsfall, der allerdings ein bisschen anders gelagert war, beschäftigt. Der hat mit der Targobank-Filiale hier in der Castroper Altstadt zu tun. Vielleicht kannst du einmal grob schildern, was da vorgefallen ist.
Ja, die Filiale in Castrop hat insofern damit zu tun, dass der Mann, um den es geht, Kunde bei der Targobank in Castrop ist. Er hat Geld auf dem Konto gehabt. Und das ist verschwunden. 1.165 Euro, darum geht's.
Das kann ja nicht einfach verschwinden.
Nee, es wurde überwiesen. Und was es damit auf sich hat, habe ich ihn gefragt. Er hat gesagt, dass er das nicht freiwillig überwiesen hat und auch nicht extra. Und dass er auch keine Freigabe getätigt hätte, indem er einen TAN eingegeben hätte. Und dennoch war das Geld weg. Ich kann ja mal von Anfang an die Geschichte erzählen. Also wir haben dem Mann in unserer Geschichte ein geänderten Namen gegeben, weil er gerne anonym bleiben möchte, weil es ihm unangenehm ist, dass er da auf etwas reingefallen ist offenbar oder seine Lebensgefährtin ist auf etwas reingefallen. Die nämlich hat versucht, einen Urlaub zu buchen am Computer und ich kann das ja mal so beschreiben, der Mann, mit dem ich gesprochen habe, ist über 80. Ich gehe davon aus, dass seine Lebensgefährtin in einem ähnlichen Alter sein könnte. Ich habe aber nicht mit ihr gesprochen. Jedenfalls hat sie eine Reise buchen wollen und dann hat sie laut geschimpft mit dem Computer, daraufhin ist ihr Lebensgefährte dann auch dazugekommen und offenbar war da ein lautes Störgeräusch vom Computer zu hören gewesen und eine Meldung mit Microsoft Look. Also offensichtlich hat es sich da um eine gefälschte Meldung von Microsoft gehandelt, da war nämlich eine Nummer zu sehen, dann hat die Frau da angerufen und die haben ihr versprochen, dass sie dieses Störgeräusch abschalten können und ehe man es sich versah, hieß es dann, ja, da würde jemand versuchen, Zugriff aufs Bankkonto zu haben und um das zu verhindern, müsste man jetzt diese TAN durchgeben. Naja, von ihrem Konto wurden 2000 Euro abgebucht.
Shit, das klingt wild.
Das ist ein Trick, den ja organisierte Kriminelle offenbar anwenden, um so ja an Geld zu kommen. Die Frage ist natürlich, wie kriegt man das hin, diese Überweisung überhaupt erstmal zu beantragen. Also man muss auch Zugriff auf die Bank-Login-Daten haben.
Ja, genau.
Und dann auch noch, also die TAN haben sie ja in diesem Fall bekommen. Da dann dran zu kommen, ist auf jeden Fall schon krass. Und dann wurde auf das Handy von dem Mann, mit dem ich gesprochen habe, auch noch einen TAN-Code geschickt. Er sagt, dass er den nicht weitergegeben hat, weder an seine Lebensgefährtin noch an irgendjemanden am Telefon. Und dennoch sei Geld von seinem Konto abgebucht worden. Die genannten 1.165 Euro. Eine zweite Überweisung wurde auch noch angekündigt. Die wurde dann aber nicht mehr getätigt. Daraufhin sind die beiden zur Polizei gegangen, haben den Betrug angezeigt.
Ja, ist doch voll easy.
Online-Banking doch, sperren lassen.
Man sieht doch, wohin das überwiesen wurde.
Ja, das ist nämlich der nächste Punkt. Das Geld wurde an zwei verschiedene Konten, also es waren ja auch zwei Überweisungen geschickt. Das eine soll einem Herrn Gleb Kolesnik mit estnischer Staatsbürgerschaft gehört haben, der einen Wohnsitz in Flensburg hat. Und das andere soll ein Herr Loskutov bekommen haben, ein Bürger der USSR ursprünglich, der jetzt auf Mallorca einen Wohnsitz haben soll. Und diese beiden Konten waren bei der C24 und der N26 Bank gemeldet, die international tätig sind.
Okay.
Und ja, dann hat sich im Laufe der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft herausgestellt, dass diese Menschen es gar nicht gibt. Das sind offensichtlich Alias-Personen, die sich ausgedacht wurden. Da wurden mit gefälschten Ausweisen Bankkonten eröffnet.
Stimmt, da muss man ja eigentlich vor Ort vorstellig werden oder zumindest so ein Authentifizierungsverfahren mitmachen. Ne?
Ja, es gibt auch Personaldokumente, die da vorgezeigt wurden. Die liegen auch vor. Die hat ein befreundeter Anwalt über die Staatsanwaltschaft angefordert. Das sieht auf den ersten Blick aus wie ein Personalausweis aus meiner Sicht.
Okay.
Der Anwalt meinte aber, dass er das jetzt als Laie eigentlich auch schon hätte erkennen können, dass das nicht so richtig koscher ist. Und da ist das nächste Problem, dass eben diese Kontoeröffnungen schon nicht vernünftig gelaufen sind.
Okay.
Also eine ganze Kette von Lücken, die das irgendwie dazu geführt haben, dass dieses Geld jetzt weg ist.
Und das dient natürlich jetzt auch als Verschleierung wahrscheinlich sogar, ne? Das macht es jetzt auch für die Ermittlungsbehörden super schwierig, da hinterher zu gehen.
Ja, die Konten, die fraglichen Konten, auf die das Geld überwiesen wurde, wurden innerhalb kürzester Zeit geschlossen, weil, soweit ich weiß, da auch mehrere verdächtige Überweisungen hingeflossen sind.
Okay.
Das Geld war aber schon weg, als die Banken das entdeckt haben.
Gibt es denn da jetzt Aussicht, überhaupt die Täter zu fassen?
Nee, die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen in dieser Hinsicht eingestellt.
Das ist krass.
Ja.
So, jetzt gab es natürlich eine Bank, die da noch irgendwie involviert war. Kann eine Bank einen vor sowas schützen? Weil am Ende haben sie ja den Fehler offenbar wohl selbst gemacht, der dazu geführt hat, dass überhaupt Geld überwiesen werden konnte.
Das ist jetzt die Frage, wer quasi einen Fehler gemacht hat. Also eigentlich müsste die Bank jetzt nachweisen, dass die Kunden fahrlässig gehandelt haben. Wenn jetzt ein TAN am Telefon jemand Fremden gegeben wurde.
Das ist ja so eine Transaktionsnummer, so ist, glaube ich, der Kurzbegriff. Die wird für einzelne Überweisungen ja gebraucht. Das war eigentlich früher ein gängiges Verfahren. Man hat eine PIN eingegeben, um ins Konto zu kommen und eine TAN, um einen einzelnen Überweisungsvorgang auszulösen. So war das immer. Ich hatte so eine DIN A4-Seite im Schrank mit 100 TAN-Nummern.
Es ist jetzt auf jeden Fall so, dass die Targobank nicht das Geld zurückerstattet.
Oh.
Und wir haben nachgefragt, warum. Dazu haben wir uns erstmal die Genehmigung von dem Kunden geholt, dass die Bank vom Bankgeheimnis in diesem Fall befreit ist, damit wir da Informationen erhalten dürfen. Und die haben eben gesagt, dass einmal ihre Sicherheitsverfahren durchaus gängig noch in der Branche sind, auch wenn dieses M-TAN-Verfahren in der Kritik steht unter Experten dafür, dass es nicht die sicherste Methode ist, weil diese SMS, über die TANs verschickt werden, abgefangen werden könnten, theoretisch.
Okay.
Dann müsste man aber immer noch, wenn man an die TAN gekommen ist, ja irgendwie an die Bankkonto-Login-Daten gekommen sein.
Ja, klar.
Und außerdem hätte man Möglichkeiten nachzuverfolgen, dass die Transaktionen getätigt wurden von dem Computer, der auch sonst immer beim Online-Banking genutzt worden sei. Insofern sehe man keine Veranlassung, da eine Erstattung auszuzahlen.
Sieht die Bank so? Sieht es die Verbraucherzentrale, die wir in solchen Fällen ja auch öfter mal damit konfrontieren, genauso oder ist die andere Auffassung?
Die Verbraucherzentrale hat erstmal mit ihrem Experten Herrn Riechmann, das ist ein Fachanwalt in diesem Gebiet, mir einen sehr kompetenten Mann zur Verfügung gestellt als Gesprächspartner. Der hat gesagt, dass das durchaus gängige Methoden sind, also dass dieses an Bankdaten irgendwie kommen und so, dass das organisierte Kriminalität ist, mit der man da zu tun hat. Es ist dann immer so die Schuldfrage schwierig zu klären, wenn man nicht genau reingucken kann. Also vieles ist da bankintern, was da jetzt genau von wo ausgelöst wurde und so, kann man von außen immer schwer beurteilen. Deswegen tat er sich da auch ein bisschen schwer. Generell kann man aber sagen, dass die Banken natürlich versuchen, irgendwie das so darzustellen, dass man nicht jedes Mal dem Kunden, der betrogen wurde, das zurückzahlen muss. Das ist ja auch ein Minusgeschäft. Was Riechmann sagt, ist, dass es halt verschiedene Banken gibt, die unterschiedlich gut und stark das kontrollieren, ob da verdächtige Transaktionen im Gange sind. Also in diesem Fall handelte es sich wohl laut dem Kunden um die erste Blitzüberweisung, die er in seinem ganzen Leben getätigt hätte. Blitzüberweisung heißt Echtzeit. Das Geld war sofort vom Konto abgebucht. Ging ins Ausland, der Betreff lautete Autokauf, aber nur für 1.100 Euro, an dieses komische Konto. Da hätte laut Riechmann auch mal eine Alarmglocke losgehen können.
Also da sind so Plausibilitätsprüfungen im Hintergrund.
Es gibt so ein Transaktionsmonitoring bei Banken. Und da habe ich auch nachgefragt bei der Targo Bank, warum ist das denn bei euch da nicht angeschlagen? Müsste da nicht eine rote Birne leuchten, wenn seine Lebensgefährtin auch ein Auto kauft, an komisches Konto von einem ausländischen Bürger irgendwo auf Mallorca oder so? Ich glaube, sie hat es an diesem also der Kolesnik, der Estne, der in Flensburg wohnt, das war, glaube ich, ihr Adressat. Also, dass das da nicht ausschlägt oder da eine Lampe angeht und dann nachgefragt wird, wollen sie das wirklich überweisen? Ja. Da wollen die mir keinen Einblick geben, welche Maßnahmen da aktiv sind, offiziell, um die Sicherheit ihrer Kunden da jetzt nicht zu
kompromittieren? Ja. Genau. Sehr gut. Also wir sehen nicht nur, wie schwer es ist im Umgang mit solchen, Betrügern für die Strafermittlungsbehörden oder auch für die Banken, sondern auch für uns als Redakteure und Journalisten, das zu recherchieren. Also du hast ja mehrere Dinge tun müssen. Was bleibt jetzt unterm Strich eigentlich?
Letztlich sagt der Kunde, ich habe nichts gemacht. Ich habe irgendwie eine TAN-Nummer geschickt bekommen, habe die niemandem weitergegeben und das Geld ist weg.
Findest du, das ist richtig so, wie er das sagt, oder ist das auch so ein bisschen fehlendes Schuldeingeständnis auf Privatkundenseite?
Ich war ja nicht dabei, ne? Ja. Das ist immer das Problem. Ja, ja. Also ich kann nur wiedergeben, was mir die beiden Seiten gesagt haben. Er hat es so dargestellt, dass er nichts falsch gemacht hätte. Und wenn das wirklich so ist und er da nichts weitergegeben hat, ja, könnte ich mir vorstellen, dass das rechtlich nicht so ganz eindeutig ist. Andererseits, wenn die Bank das alles nachweisen kann, dass das aus ihrer Sicht aussah wie eine normale Transaktion und die Kundin, die eine zumindest, da auch einen TAN weitergegeben hat, damit irgendwem telefoniert hat, auf irgendwas geklickt hat womöglich. Mhm. Ja, im Endeffekt sind da viele Sachen, wo wir nicht reingucken können.
So, lass uns doch mal drauf schauen, was lernen wir aus so einem Fall? Weil am Ende ist es ja irgendwie wichtig, offenbar aus Kundensicht selbst sich vielleicht noch sauberer oder noch sicherer zu verhalten. Wir haben das ja bei dem Fall mit der Seniorin und dem gefälschten Polizeibeamten auch gesehen, dass da Trickser am Werk sind und dass Menschen darauf reinfallen oder sich unter dem Druck der Situation nicht genau genug überlegen, was sie da gerade tun.
Also erstmal finde ich es krass, dass es solche Methoden überhaupt so verbreitet gibt. Also die Schuldigen sind ja in jedem Fall nicht diejenigen, die da aus Versehen was falsch gemacht haben, sondern die Täter.
Es geht jetzt aber um den Schutz. Also was tun wir? Ja. Wir beiden vielleicht selbst, aber wir auch in Bezug zu unseren Angehörigen, die sich vielleicht auch technisch nicht so gut mit all den Dingen auskennen.
Es sind ja diese typischen Abzocker-Scamming-Sachen, die da gemacht werden. Ne? Also es wird dann mit irgendwelchen Links, die einem per Mail oder so zugeschickt werden, versucht man da an irgendwelche Daten zu kommen oder persönliche Logins oder so. Und man sollte sich natürlich immer sicher sein, von wo die E-Mail kommt, wenn das jetzt per Mail passiert. Man muss auch ein bisschen aufpassen, wo man draufklickt, wenn man jetzt auf Webseiten ist. Naja, da wurde versucht, eine Reise zu buchen. Dann vielleicht auf einem vertrauteren Reiseanbieter setzen, den man schon mal gesehen hat. Mhm. Auch da gibt es natürlich wieder Fake Webseiten, ne? Das sieht dann so aus, als würdest du bei, weiß ich nicht, Booking was buchen oder so, die werden auch immer besser. Aber wenn man da ein offenes Auge hat, dafür schon mal sensibilisiert ist, dass man da genau aufpassen muss, das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Habe ich irgendwas vergessen in der Hinsicht?
Ja, ich weiß es auch nicht. Was macht man, wenn man angerufen wird? Was macht man mit solchen SMS? Vielleicht missachtet man es einfach, aber da ist ja dann immer auch die Drucksituation. Man will ja die Reise buchen und wenn man nicht schnell reagiert, ist jetzt so ein Beispiel, ne? Also ja,
man will auch dieses scheiß Störgeräusch wegkriegen, was sie da irgendwie auf dem Computer spielen, wenn du auf einen bestimmten Link klickst. Das sind wirklich ganz perfide Methoden.
Genau, aber dreimal rückversichern, vielleicht auch nochmal, weiß ich nicht, Verwandte oder technische begabte Leute aus dem eigenen Umfeld mal eben befragen, anrufen oder wie die Polizei in dem Fall von Frau Linde sagte, vielleicht sogar die Polizei anrufen, die Situation schildern und dann einfach auf den Rat der Polizei hören, ob jetzt wirklich gerade ein Polizeibeamter da war, der Gold mitnehmen will.
Das ist ja auch, wie die Polizei gesagt hat, so seriöse Partner, mit denen man spricht, die fragen dich ja nicht nach irgendwelchen Logins oder irgendwelchen Nummern oder dass du denen jetzt Geld schicken musst oder so. Das machen die ja nicht.
Und wenn wir so Pressemitteilungen verarbeiten, für uns ist das gefühlt auch immer nervig, weil immer steht unten dran, bitte geben Sie niemals eine PIN weiter. Oder auch wenn wir solche Fälle bei Sparkassen oder Volksbanken recherchieren, immer der Hinweis, wir fragen nie nach persönlichen Daten, außer wir sind der vertraute Bankmitarbeiter in unserer Filiale, also nie am Telefon, bei Haustürgeschäften, Leuten, die so tun, als wären sie von Westnetz, Gelsenwasser oder der Telekom oder sonst was. Immer höchste Vorsicht. Und das ist so die Message. Und wenn wir jetzt hier nicht gehört werden von den Leuten, die oft auch Opfer sind, nämlich älteren Leuten, dann vielleicht von deren Kindern oder Enkelkindern. Und dann gilt der Hinweis, und das sagt auch die Polizei, bitte warnt eure Eltern oder Großeltern vor solchen Methoden, vor solchen Maschen und gebt ihnen einfach ein bisschen ein paar Tipps wie diese mit an die Hand. Im Zweifel einmal mehr nachfragen, wenn irgendwie sowas passiert. Und zwar nicht bei den Leuten, die vor einem stehen, sondern vielleicht mal eben sagen, ich rufe mal eben meine Tochter an, muss die eben fragen, wie das ausschaut, ob ich das machen soll. Und dann kommt man, glaube ich, mit dem doppelten Netz und doppelten Boden, glaube ich, ganz sicher ein bisschen weiter. Teve, danke für diese Geschichte. Ich bitte dich aber noch einen Augenblick hier zu bleiben. Yes. Bei deinem zweiten Thema in dieser Woche, Teve, muss ich sagen, war ich beim Lesen ziemlich angefasst bei der Geschichte, die du da über Mandy geschrieben hast. Die ist 21 Jahre. Und bevor wir in die Geschichte über Mandy einsteigen, wollen wir sie vielleicht einmal selbst reden hören. Du hast also ein Gespräch mit ihr aufgezeichnet und da hören wir uns mal einmal zwei Töne an, die Mandy selbst über sich und ihr Krankheitsbild gesagt hat.
Also die Diagnose an sich, das war für mich erstmal irgendwie eine Erleichterung, weil ich habe gesehen, hey, das ist was, ich habe es mir nicht nur eingebildet. Aber dann, als mir halt gesagt wurde, dass die Schilddrüse entfernt worden musste, wie alt war ich denn da? Ich glaube 11 oder so. War es halt mit totaler Unsicherheit und Angst verbunden, weil ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Mir wird der Hals, blöd gesagt, aufgeschnitten und mir wird was entnommen. So habe ich das halt realisiert. Und ja, aber durch die ganzen Gespräche mit den Ärzten, die die OP durchführen und so, war ich doch relativ beruhigt. Und die haben mir auch wirklich sehr gut erklärt, was da alles passiert ist. Als ich letztes Jahr die Diagnose bekommen habe, war ich sag mal, irgendwie schon erleichtert, auch wenn es ein Schlag ins Gesicht gewesen ist mit so einer, weiß ich, schon eine relativ, wie sagt man, also so krassere Diagnose, weil ich weiß halt, ich kann jederzeit wieder Krebs kriegen. Ist es nur eine Frage der Zeit oder, also es ist immer so ein Ungewissen noch dahinter. Aber irgendwie ist es halt auch so eine Erleichterung, weil man jetzt weiß, okay, es gibt Erkrankungen, die sowas genetisch auslösen können und man kann halt frühzeitiger dagegen vorgehen.
Okay, Teve, es geht um zwei schwerste Erkrankungen, schon im Kindheitsalter, würde ich sagen. Wie bist du eigentlich auf Mandy gekommen, ehe wir jetzt vielleicht auf die beiden Sachen eingehen?
Tatsächlich habe ich sie in einem anderen Artikel gesehen, nämlich im Stadtmagazin. Und ich fand das dann noch, also erstmal ein super Thema, über diese junge, beeindruckende Frau zu schreiben. Ich fand, dass man da noch ein bisschen in die Tiefe gehen könnte. Außerdem haben unsere Leser das ja vielleicht noch gar nicht gesehen. Wir bieten dann auch das gerne nochmals längeren Text an. Und ich habe dann über Christian Reder, der ein Musikprojekt mit Mandy macht, Kontakt zu Mandy aufgenommen und sie war gerne bereit, mit uns zu sprechen.
Also sie hatte erst eine Schilddrüsenerkrankung, von der sie gesprochen hat. Da musste ihr sogar operativ was entfernt werden. Vielleicht kannst du da näher drauf eingehen nach deinem Gespräch mit Mandy.
Ja, genau. Also sie war 2 Jahre alt, das war im Jahr 2006 und da hat ihre Mutter festgestellt, dass ihr Bauch gebläht war, also von dem Kleinkind und dann ist sie damit natürlich ins Krankenhaus gefahren oder zum Arzt und dann ins Krankenhaus. Auf jeden Fall gab es einen golfballgroßen Knubbel laut Mandy, der da in ihrem Bauchbereich war und es stellte sich dann raus, dass es ein seltener Nierentumor im Kindesalter war, ein Nephroblastom. Das musste natürlich raus, eine Operation gab es dann und dann eine Chemotherapie.
Und das bei einem 2-jährigen Kind? Mhm. Wahnsinn.
Ja.
Ja, dann können wir jetzt erstmal auf Holz klopfen und froh sein, dass du mit Mandy sprechen konntest. Sie ist ja, weiß ich nicht, sie lebt noch, sie ist gesund eigentlich auch, oder wie würdest du es bezeichnen nach dem Gespräch? Oder wie bezeichnet sie sich selbst?
Sie ist total vital, aktiv, begeisterungsfähig, kreativ und ja, wirklich sehr beeindruckend, dass man jetzt mit 21 Jahren, nachdem man diese Geschichte hinter sich hat, ja wirklich so durchs Leben geht mit erhobenem Haupt und ja voller Optimismus. Es war dann nämlich so, dass sie, nachdem sie als Kleinkind schon krank war, jedes Jahr zu Nachsorgeuntersuchungen gegangen ist. Dann wurde immer ein Blutbild gemacht und ja so ein bisschen gecheckt, ob alles in Ordnung ist. Und als sie dann 11 war, da hatte sie Probleme mit dem Atmen, also Beschwerden auch im Halsbereich und irgendwie Schmerzen. Erstmal waren sie dann beim Hausarzt und der hatte gesagt, dass die Atembeschwerden womöglich auch vielleicht gar keine körperliche Ursache haben, sondern vielleicht auch was Psychisches sein könnte. Aber als die Beschwerden dann immer stärker wurden, sind sie dann nochmal, ihre Mutter und sie, nochmal zum Hausarzt gegangen. Die haben das nochmal checken lassen. Und ich glaube, bei einer Ultraschalluntersuchung kam dann tatsächlich raus, dass damit der Schilddrüse etwas nicht stimmt. Und auch da war es dann wirklich eine ziemlich schlimme Diagnose, eine stark vergrößerte Schilddrüse mit mehreren Knoten. Stroma multinodosa heißt das, glaube ich. Auf jeden Fall auf Deutsch Schilddrüsenadenom. Und die Konsequenz daraus war eine weitere Operation, von der Mandy uns jetzt gerade im O-Ton auch erzählt hat, dass ihr da mit 11 Jahren wirklich diese Schilddrüse rausgenommen werden musste und, wie sie gesagt hat, der Hals aufgeschnitten wurde.
Ja.
Und heute ist sie 21 Jahre alt. Ich habe mit ihr über ihr Leben mit dieser Vorgeschichte gesprochen. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass sie erfahren hat, dass das vielleicht gar nicht so zufällig war, diese beiden Erkrankungen. Sie hat nämlich, das hat das Deutsche Kinderkrebsregister, dass sie zu einer Studie eingeladen hat, jetzt herausgefunden, dass sie ein sogenanntes DICER-1-Syndrom oder DICER-1-Syndrom hat, eine seltene genetische Krebsdisposition. Das heißt, sie hat
Man
kein,
ist sehr empfänglich für Krebstumore quasi. Oder
genau,
was?
Sie hat kein akutes Krankheitsbild, sondern eben ein erhöhtes Risiko für bestimmte Tumorerkrankungen. Ja. Und das macht eben regelmäßige Vorsorge weiterhin notwendig. Das heißt, sie ist öfter beim Arzt und lässt sich checken.
Und sie weiß auch, dass sie jederzeit wieder irgendwo einen Krebstumor haben könnte, oder was?
Ja, wenn es schlecht läuft, dann ist das so. Das hat sie ja selber auch im O-Ton gesagt. Ich weiß, dass ich jederzeit wieder Krebs bekommen kann. Es wäre nur eine Frage der Zeit. So hat sie es ausgedrückt.
Wie kann man da kreativ, munter, fröhlich sein? In so einem Zustand, da muss man doch eigentlich dauernd Angst haben, beim nächsten Arztbesuch wieder was Böses gefunden wird.
Naja, sie hat ja zweimal von Erleichterung gesprochen, auch in den Tönen, die wir gerade gehört haben. Und zwar Erleichterung darüber, dass sie jetzt weiß, was los ist. Und wenn man die Gefahr kennt, dann kann man da vielleicht besser mit offenen Augen drauf blicken. Und man weiß, man hat schon solche Erkrankungen überstanden. Und wenn man immer frühzeitig zur Vorsorge geht, dann kann man natürlich auch das besser, früher behandeln und hat dann eine Chance, dass es hoffentlich ja nicht so schlimm wird. Das ist, glaube ich, der Gedanke dahinter.
Wir blicken ja gerne im Podcast auch so ein bisschen hinter die Geschichte. Ich würde die natürlich jedem Hörer hier wärmstens ans Herz legen wollen. Bitte schaut doch mal rein. Ist eine wirklich ja auch anrührende Geschichte geworden. Wenn du dich an das Gespräch mit ihr zurückerinnerst, war sie sehr, weiß ich nicht, zurückhaltend oder, weil gerade bei so Gesundheitsthemen ist man ja auch eigentlich nicht sehr offen. Und sie wusste ja, dass sie mit einem Reporter spricht.
Ja, erstmal fand ich es cool, dass sie überhaupt mit mir sprechen wollte, weil ich dachte, wenn ich jetzt krank wäre, weiß ich jetzt nicht, ob ich da mit so einem Schäfer von den Ruhrnachrichten drüber reden will. Aber sie war da total offen und hat diese Gelegenheit gerne genutzt, um von sich zu erzählen.
Also was steckt dahinter? Warum wollte sie das?
Ich musste ihr nichts irgendwie aus der Nase ziehen oder so. Sie hat einfach von sich aus sehr, sehr nett, authentisch, reflektiert, sympathisch gesprochen.
Weißt du warum oder hast du es durchschaut?
Ich weiß nicht, woher dieses Bedürfnis kommt, darüber zu sprechen. Ich glaube, dass es ihr eigen Anliegen ist, auch ja für Vorsorge ein bisschen zu werben. Und sie ist ja jetzt auch im Gesundheitsbereich gelandet. Sie hat da, glaube ich, eine große Leidenschaft für Gesundheit und ja, gegen Krankheiten einzustehen.
Sie ist Wo arbeitet sie denn?
In der Ausbildung zur Kinder- und Gesundheitskrankenpflegerin, so heißt es, glaube ich.
Okay, in Kastrop-Rauxel oder was?
Nee, sie ist nämlich an eine große Uniklinik gewechselt.
Okay, krass.
Sie wollte das gerne, um komplexe Krankheitsbilder, sehr verschiedene Patienten zu begegnen und eben auch sehr, sehr krass gefordert zu werden. Sie ist da durchaus sehr ambitioniert.
Cool.
Und ist da voll dabei. Also sie ist jetzt im dritten Lehrjahr, geht ja dann 3 Jahre die Ausbildung und scheint so, als würde es da richtig Bock machen. Auch, ne?
Mir war das irgendwie wichtig, ins neue Jahr zu starten mit einer Geschichte, die zwar, naja, bedrückend wirken kann, die am Ende unterm Strich aber eigentlich Mut macht, wie ich finde, denn man kann ja sehen, dass man trotz schwerer Krankheiten ein gutes und glückliches und zufriedenes Leben führen kann, das sogar noch dahin führt, und sie ist ja noch jung, vielleicht, dass sie anderen von ihrer Erfahrung weitergeben kann, wenn sie selbst im Gesundheitsbereich arbeitet. Mhm. Zumindest ist es ja ein Teil eines Heilungs- oder Genesungsprozesses auch, dass man nie den Mut verliert und gerade bei so Kinder- und Krebsgeschichten, dass man glaubt daran, dass man es schafft, die Krankheit zu besiegen. Denn wenn man aufgibt und wenn man sagt, jetzt ist es bald vorbei mit mir, dann ist es ja in der Regel oft tatsächlich auch so, dass nicht nur die Psyche, sondern auch die Physis dann abbaut.
Ich fand es sehr cool, wie sie mir dann noch von ihrer Gemeinschaft erzählt hat, die sich rund um die Sängerin Anastasia gebildet hat. Die kennt man auch ganz gut, zum Beispiel I'm Out of Love heißt, glaube ich, einer der bekanntesten
Set
Songs.
Me free.
Auch das, genau.
Baby, you got it. Sie hatte selbst Krebs, ne?
Sie hatte Brustkrebs mehrfach und geht sehr offen damit um. Und um diese Sängerin hat sich so eine Gruppe an ja, Fans, Sympathisanten gebildet, die dann auch zu verschiedenen Konzerten reisen und sich auch miteinander vernetzen. Und okay. Da hat Mandy jetzt auch zugehört und sie reist sowieso unglaublich viel. Also wo sie schon überall gewesen ist mit ihren 21 Jahren, ist auch krass. Ich glaube, irgendwie von Karibik bis Dubai und irgendwie Nordafrika war schon alles dabei. Manchmal in Begleitung, aber in Australien war sie zum Beispiel auch alleine. Und ja, um diese Konzerte zu begleiten, das macht ihr offensichtlich auch sehr viel Freude. Und daraus schöpft sie auch Kraft im Austausch mit anderen Leuten aus dieser Gemeinschaft, die eben auch oft eine Krankheitsgeschichte hinter sich hatten. Jetzt macht sie auch noch ein Musikprojekt mit einem Musikjournalisten aus Kastrop-Rauxel. Ja. Christian Reda heißt der. Mhm. Und der hat sie auch schon mal gelobt. Er meinte, sie muss auch noch üben und so, aber sollte auf jeden Fall dranbleiben. Und sie hatte jetzt schon ihre ersten Auftritte, hat auf Bühnen gestanden und so weiter. Also das läuft eigentlich ganz gut.
Vielleicht hören wir von Mandy nochmal wieder. Ich danke dir auf jeden Fall, lieber Teve, dass du diese Geschichte auch in unseren Podcast transportiert hast und damit dem Ganzen einen schönen Jahresanfang verpasst hast.
Hoffentlich. Schöne Grüße in dem Wohnzimmer. Tschüss.
Ciao, Teve. Das war's mit der 194. Episode des Podcasts, also des Nachrichtenpodcasts für Kastrop-Rauxel. Bestimmt waren ein paar Themen dabei, die euch vielleicht auch in der Tiefe noch näher interessieren. Dann würden wir uns total freuen, wenn ihr bei uns ein Abo abschließt. Neues Jahr, neue Verbindung. Also werdet Mitglied bei RN+. Warum solltet ihr das tun? Das solltet ihr tun, um unseren Podcast und unsere Arbeit hier in, aus und über Kastrop-Rauxel zu unterstützen. Also das, was wir hier tun, was wir hier besprechen, können wir eben nur tun, weil wir bei den Ruhrnachrichten von unseren Kunden bezahlt werden. Ihr könnt diese Kunden werden und es gibt ein günstiges Angebot. Da könnt ihr für 1 Euro erstmal reinschnuppern und kennenlernen, was wir auf ruhrnachrichten.de/kastrop so tun. Und wenn euch das gefällt oder wenn ihr das nochmal näher kennenlernen wollt, dann ladet vielleicht auch einfach mal unsere App herunter. Die gibt es im Google Play Store, ebenso wie im App Store von Apple unter den 3 Buchstaben RN, den 3 Zeichen besser gesagt, RN+. Also das R, das N und das Plus. Wir freuen uns schon, wenn ihr das installiert habt und ihr uns auch auf diesem Kanal treu bleibt. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Es wird wieder bibber kalt. Bitte passt auf, wenn ihr draußen rumlauft, dass ihr heile bleibt, dass ihr euch nicht verletzt, nicht ausrutscht, nicht stürzt, keine Unfälle baut. Und dann hören wir uns in aller Frische und Freude in der nächsten Woche an dieser Stelle wieder. Für euch
am Mikrofon war in dieser Folge nicht nur mein Kollege Teve Schäfer, sondern auch ich, Tobias Weckenbrock. Und ich sage bis nächste Woche und Glück auf.
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.